neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen bei O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Felix, so heißt die Romanbiografie von Simone Harre über Felix Rottberger. Felix Rottberger ist bekannter Freiburger, Überlebender der Shoah, langjähriger Friedhofsgärtner beim jüdischen Friedhof in der Elsässerstraße und rühriger und humorvoller Zeitzeuge. Simone Harre hat Felix Rottberger in einem Roman porträtiert und hat diesen zusammen mit Felix Rottberger am 23. April 2026 in einer Lesung und mit Vortrag im Slow Club vorgestellt. Ihr hört heute den zweiten Teil des Mitschnitts. Beide Teile gemeinsam könnt ihr auf rdl.de nachhören.
Kommt doch wieder an die Polizeistation zurück.
Polizeistation?
Naja, also da, wo Olga und Hans gestrandet sind in Dänemark. Um die Telefonnummer anzurufen in der Botschaft.
In der Botschaft.
Botschaft, ja.
Ja, ja. Also, der Konsul hat's abgelehnt. Nein, ihr geht nach Wilhelmshaven, zurück auf ein Schiff. Jetzt hatten wir das große Glück, Felix der Glückliche, Dänemark hat so einen Hass auf die Deutschen gehabt. Also nicht so wie die anderen Länder, die Hitler teilweise geholfen haben und selber ihr Vorteile davon geholt hat, sondern weil Dänemark ist ja Monarchie und die hatten ihr König und dieser König Kong Christian X., den hat man ja abgesetzt. Er hatte nichts mehr zu sagen und darüber waren die so empört, dass die alles gemacht haben, was Hitler ärgern konnte. Und das war unser Glück. Also, als der Konsul abgelehnt hat, wir sollten zurück auf ein Schiff, dann, und meine Mutter hörte das, sie ist einfach besinnungslos geworden. Sie ist umgeflogen auf den Fußboden, und sie lag da. Und jetzt hatte das Botschaftspersonal das Problem, was machen wir mit der Frau? Bringen wir sie mit dem Krankenwagen da auf ein Schiff zurück? Das würde großen Aufruhr geben in Dänemark. Und Hitler war sehr vorsichtig mit Dänemark, weil Dänemark war Hitlers Speisekammer. Oder wie der Premier, der Englische damals, der Churchill gesagt hat, Dänemark war Hitlers Kanarienvogel. Also so als Aushängeschild, so schlimm sind wir gar nicht. Ja. Genauso wie die Juden, die später verhaftet wurden in Dänemark, komme ich noch zu sprechen, und nach Theresienstadt gebracht wurde, das stand ja groß in den Zeitungen, der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Es war ja nur ein großes KZ. Und dann haben sie gesagt zu meinem Papa, okay, ruf endlich die Familie an, uns ist egal. Wir wissen jetzt nicht weiter. Er hat angerufen und dann geschah wie ein Wunder. Wir waren plötzlich frei. Ich habe keine Ahnung, wert diese Familie ist. Wie Simone vorhin gesagt hat, es hätte so viele Fragen an meine Eltern. Ich kann es nicht beantworten, aber sie hat es wunderschön in ihrem Buch beschrieben über die Familie. Dann sollen wir es in diesem Sinne auch so verstehen, weil es so eindrucksvoll geschrieben worden ist. Und wir waren frei am 4. Februar 1939, bekam es ein weiterer Schwester, die in Kopenhagen geboren wurde. Und am 13. Oktober 1940 noch eine Schwester, die auch in Dänemark geboren war. Aber inzwischen war Dänemark ja auch von Hitler besetzt. Und als Hitlers Aufgabe war es erstmal die Säuberung der Dänemark von den Juden. Es waren damals rund 7000 Juden in Dänemark und da hat er zwei große Dampfer geschickt nach Kopenhagen, um die 7000 Juden zu inhaftieren und nach Theresienstadt zu bringen. Aber die Dänen, die haben alles gemacht, um Hitler zu ärgern. Die haben die Universitäten geschlossen gehalten. Also erstmal sind wir 17 Mal umgezogen in Kopenhagen, weil wir Angst hatten vor den Nazis, entdeckt zu werden, weil wir sahen eben anders aus als die Skandinavier. Und dann sind wir bitte? Ja. Und 1943 hatten wir überhaupt gar keine feste Behausung mehr. Da sind wir, wie meine Frau hat mich aufmerksam gemacht, sind wir nur von einer Jugendherberge zum anderen. Wer Dänemark kennt, mit ihren ewigen Wind und Regen und dann mit einem kleinen Kind im Kinderwagen noch durch die Wälder, immer tagsüber, nachts immer nur eine Nacht in eine Jugendherberge, weil wir Angst hatten, ob jemand uns irgendwie als verdächtig sehen würde und uns verraten. Und zwar ging das bis Oktober 1943. Und da geschah wieder ein Wunder. Felix, der Glückliche. Die Universitäten hatten extra geschlossen und der Hitler, das war nicht Hitler, es war Beast-Teaser, ich weiß nicht, wie er mit Vorname hieß, die Vollmacht hatte, wie man es ausdrücken soll, über Dänemark zu regieren. Und er hat gesagt, wenn ihr an den jüdischen Häusern kommt und klingelt oder klopft oder was weiß ich, und es macht keiner auf, ihr dürft nicht einbrechen in den Häusern. Also nicht so, wie es in Deutschland geschah oder in den anderen Ländern, sondern Er hatte die Deutschen hatten Respekt vor Dänemark. Dänemark war eben Hitlers Speisekammer. Er wusste genau, wird er den zu sehr auf den Schlips treten. Nächsten Tag gibt es kein Schweinefleisch, kein Getreide, keine Eier, kein Butter und so weiter. Alle landwirtschaftliche Produkte. Er hatte ja ein Riesenheer und die armen Soldaten mussten ja auch alle genährt werden, ja. Und so kam es, dass sie eben sehr vorsichtig mit Dänemark umgingen. Und die Dänen haben mit Schweden ein Abkommen gemacht, dass jeder Jude, der über den Öresund, ein Teil von der Ostsee, also wer ein bisschen die Landkarte kennt von Dänemark, wo Kopenhagen liegt, jetzt gibt es sogar eine Brücke, die rüber geht nach Malmö in Schweden. Also ist eine kurze Strecke, ich würde sagen, so wie von Konstanz nach Meersburg vielleicht. Und jeder, der nach Schweden kam, bekam auch ein Asylrecht, ja. Also er wurde von den Schweden aufgenommen. Und das war nur Oktober 1943, nur die 4 Wochen. Und inzwischen waren alle Juden von Dänemark weg, bis auf rund 500, die die Nazis geschnappt haben, weil die haben ja Patrouillen gemacht durch den Öresund, um die haben ja mitgekriegt, was da geschah, jeden Abend. Und was meine Person betrifft, kann ich mich erinnern. Ich kam da abends wir wurden von einem, glaub, von einem Taxi abgeholt, wurden dann nach Norden von Insel Seeland, wo Kopenhagen liegt, vielleicht 48 Kilometer oder so, glaube ich, nördlich. Da gibt es eine ganz schmale Stelle, wo man rüber konnte nach Schweden. Und da ist übrigens auch das Schloss nach Helsingør. Da gibt es auch das berühmte Schloss Kronborg, wo der Prinz Hamlet nach Shakespeare aufgewachsen ist. Und da, wie gesagt, da ging jede Nacht ging dann die Transporte, es war ja alles bei Nacht und Nebel. Es kam abends an, ich war ein Kind, 6 Jahre alt, also ich weiß nicht, ob ich da die richtige Vorstellung habe, aber mir kam es vor, als ob es Tausende von armen Juden waren, die mit allen Wasserfahrzeugen, die es überhaupt gab, rüber und die Dänen, die haben ja geholfen, um Hitler zu ärgern. Egal, ob es jetzt ein Dampfer war oder Ruderboot oder Segelschiff oder ein Yacht oder keine Ahnung, alles, was über dem Wasser fuhr. Und an meinen Eltern weiß ich, kann ich mich erinnern, die wurden mit so einem Ruderboot und wir sollten mit. Und hat der Steuermann oder Kapitän hat befohlen, die wurden wir 2 Kinder, meine Schwester Eva, die in Berlin geboren war und meine Wenigkeit, wir wurden weggezerrt von unseren Eltern, und weil mit der Begründung, der Steuermann oder Kapitän oder wer es war, der hatte, er wollte keine Kinder mitnehmen. Es war ihm viel zu gefährlich, wenn Kinder weinen. Wie gesagt, war alles bei Nacht und Nebel. Es kommt später ein anderes Boot. Aber so ein Boot kam nie. Wir wurden von sehr netten Dänen, wurden wir in so ein Strandhäuschen untergebracht. Ich glaube, 2 Tage waren wir da, wurden sehr gut versorgt auch. Und dann kam ein dänisches Polizeiauto, hat uns auf den anderen dänischen Insel, Insel Fünen, wo der berühmte Märchendichter Hans Christian Andersen geboren war und aufgewachsen ist. Und da südlich davon wurden wir dann in ein Kinderheim untergebracht. Dieses Kinderheim war zeitgleich ein Bauernhof. Die waren ja alle Selbstversorger in Dänemark, außer in den großen Städten wie Kopenhagen, Aarhus oder Aalborg, aber sonst, oder Odense, aber sonst waren die alle, haben sie selbst genährt, ja. Und wir hatten da auf diesem Hof, da hatten wir alle möglichen Tiere natürlich, Schafe und Gänse und Hühner und was Schweine und was so alles zu einem Bauernhof gehört. Ochsen, die den Pflug gezogen haben. Das war so Holz mit so einem Eisen und drunter und so weiter. Und wir Kinder, ich glaube, wir waren schon die 30 Kinder oder was, nach meiner Erinnerung, wir wurden dann früh morgens um 5 Uhr wurden wir geweckt, jetzt werden die Kühe gemelkt und so weiter. Also wir waren immer beschäftigt in diesem Bauernhof. Und dieser Bauernhof hatte auch viele Ställe, wie ich gerade beschrieben habe, und was weiß ich, andere landwirtschaftliche, ja, wo man aufbewahrt, was weiß ich. Und eines Tages, nee, das kam öfters vor. Also jede Woche kamen die deutschen Wehrmachtssoldaten und haben Schießübungen gemacht, weil da so ein Wäldchen war, neben dem Kinderheim, ausgerechnet. Das war halt so. Und die kam manchmal reingestürmt in diesen Bauernhof, meistens um Lebensmittel zu klauen. Die hatten ja auch immer Hunger. Oder wenn die irgendjemanden gesucht haben, die waren allerdings immer sehr laut und die wussten ja nicht, dass wir 4 Kinder da in dem Bauernhof waren, jüdische Kinder. Und wir wussten oder wurden dazu dressiert von unserer sehr religiösen evangelischen Pflegemutter dazu, immer wenn die Soldaten kamen, dass wir uns sofort versteckt haben, was auf einem Bauernhof überhaupt kein Problem ist. Ja. Manchmal im Kleiderschrank oder unter den Betten oder so. Egal. Jedenfalls eines Tages, wir waren, hatten uns gerade im Heuboden versteckt, oben an der Tenne, Und da kam so ein deutscher Soldat die Stiege da hoch und hat geguckt, jemand gesucht, was weiß ich. Und meine Schwester, die Große, die in Berlin geboren war, die muss irgendwie unvorsichtig gewesen sein, die hat er entdeckt, hat sie rausgezogen an dem Arm, hat sie auf seinen Arm genommen und hat zu ihr gesagt, so eine süße Tochter habe ich auch in Hamburg, und hat sie wieder zurückgelegt. Also wieder Felix der Glückliche, also indirekt, ja. Also wir hatten da dieses Instinkt, dass wir aufeinander aufpassen mussten. Und das hieß, immer wenn die Soldaten kamen, dann haben wir uns immer zusammen versteckt an gleicher Stelle. Das heißt, wenn der Soldat und eine von uns gefunden hätte, dann hätte er uns alle vier. Also ich weiß nicht, ob ihr es nachfühlen könnt, wie wir gezittert haben vor Angst. Aber ich glimpfe abgelaufen. Irgendwann war der Krieg zu Ende. Meine Eltern, also am 5. Mai 1945, Deutschland in Dänemark kapituliert hat, da sind die natürlich sofort nach Dänemark zurückgekommen, um uns zu suchen. Die wussten ja gar nicht, ob wir noch leben. Wir waren ja in eins von den deutschen besetzten Ländern. Und wir wussten auch nicht, ob meine Eltern heil nach Schweden gekommen sind. Und es hat auch ungefähr ein Vierteljahr gedauert, dass sie mit Hilfe des dänischen Roten Kreuzes uns gefunden haben. Und dann haben wir nach dem Krieg, haben wir in Dänemark gelebt. Ich bin dort zur Schule gegangen und erst als ich in der Schule ging, da habe ich gemerkt, in welche Angstzustände diese Pflegemutter gelebt haben muss. Sie war sehr religiös, habe ich gesagt, und sie hat es auch gesehen, so als ein Zeichen vom Ewigen, dass sie uns vor den Nazis retten sollte, ja, oder von den Deutschen. Und zwar, es war so eine Art Geheimtipp in der Schule. Ach, wenn ihr mit den Hausaufgaben nicht weiterkommt, geht zu Felix, er wird euch schon weiterhelfen. Und das ging dann so vor sich. Die haben mich gemocht, die Dänen. Aber andererseits, wie Kinder eben sind, die haben mich auch geneckt, ja. Also das ging dann so vor sich. Hat jemand ein Vergrößerungsglas? Ich suche den Felix. Oder wenn man mich gefunden hat, hallo, Felix, wie ist der Luftdruck da unten? Also da haben wir erst gemerkt, Kinder merken das ja nicht so, in welchen Gefahr wir eigentlich gelebt haben in Dänemark, ja, oder in dem Pflegeheim. Wir durften natürlich die anderthalb Jahre, wo wir in den Kinderheim waren, durften wir nie auf die Straße oder so irgendwie. Die Pflegemutter hat uns privat Schulunterricht gegeben und so weiter, ja. Also ein Vierteljahr später, meine Eltern haben uns gefunden und die hatten noch ein Souvenir aus Schweden mitgebracht, eine Schwester, die am 2. Juli 1944 in Göteborg in Schweden geboren war. Und dann im November 1945, das war wieder so eine Art Glückszustand von meinen Eltern, also im November, die sind ja in Mai 1945 sind sie nach Dänemark gekommen und dann haben die erstmal wie so eine Art Befreiungsschlag, wollten die noch ein Kind, weil die nicht wussten, ob wir am Leben waren. Also ich bekam am 25. November 1945 noch eine Schwester, die in Kopenhagen geboren ist.
Peter, ja noch was.
Und dann liest mein kleiner Bruder, der am 24. Juni 1951 auch in Kopenhagen geboren war. Aber mein Vater wollte immer nach Deutschland zurück. Er war ja Deutsche, durch und durch. Das war meistens aus klimatischen Gründen. Er hat so einen Spruch gehabt, der immer wiederholt hat. Der letzte Sommer fiel auf einen Donnerstag. Ja? Also dieser ewige Wind und Regen in Skandinavien, egal ob das jetzt Island oder Schweden oder Dänemark war, das konnte er einfach nicht. Er hat immer geschwärmt, Deutschland mit ihren Flüssen, ihren Sonne, ihren Bergen, ihren Schwarzwald, ihren Bodensee, also immer hat er von Deutschland gesprochen. Und dann hat er gesagt, wenn die Nazis mehr oder weniger ausgestorben sind, dann dadurch, dass Hitler tot war, sind ja nicht plötzlich, war alles keine Nazis mehr. Dann hat er gewagt, 10 Jahre nach Kriegsende nach Deutschland zurückzugehen. Und er hat gesagt, wenn wir waren inzwischen 10 Personen, weil meine Schwester, die Große, die in Berlin geboren war, die hat in Kopenhagen auch einen Sohn zur Welt gebracht. Und da hat er gesagt, wir gehen jetzt 10 Jahre nach Kriegsende, gehen wir zurück nach Deutschland. Und zwar so südlich wie möglich. Jetzt muss man dieses Gehen wörtlich nehmen. Wir sind also diese rund 1500 Kilometer sind wir zu Fuß durch Deutschland bis nach Konstanz am Bodensee. Und als mein Vater dort ankam, da haben die Konstanzer natürlich gleich rote Teppiche ausgelegt und Fanfarenzug oder was war. Ach Quatsch. Die haben alles versucht, uns wieder wegzukriegen. Die haben zu meinem Papa gesagt, warum kommst du ausgerechnet nach Konstanz? Und mein Papa hat gesagt, ich bin doch Deutsche. ich kann mich da in Deutschland niederlassen, wo ich will. Okay, haben die gesagt, dann ihr seid hier in der Jugendherberge angekommen, hier bleibt ihr. Jetzt ist so, wer die Jugendherberge in Konstanz kennt, weiß, das ist ein Wasserturm. Das muss man so vorstellen. Hier ist diese Zisterne da mit dem Wasser und außen drum waren große Schlafsäle. Und wir kamen an im September. Wir waren ja ein Vierteljahr unterwegs. Und dann kam ein ganz, ganz furchtbarer Winter. Also ein von den kältesten Winter, den ich überhaupt jemals in meinem Leben erlebt habe. Ich habe es schriftlich, ich habe ja, wenn ich hier in den Schulen gehe, Vorträge halt, habe ich so ein Köfferchen dabei und da ist auch ein Papier drin, ein Dokument, wo da steht, dass im Februar 1956, wir sind ja angekommen im Herbst 55 und haben überwintert in den Wasserturm, da war ein Durchschnittstemperatur von minus 22,2 Grad. Also unvorstellbar. Tagsüber war das für uns Kinder ein sehr, sehr großes Problem und noch größer für die Eltern. Nachts war es kein Problem, denn die Schlafsäle waren ja alle leer, die waren voll mit Wolldecken. Wir konnten uns zudecken, wie wir wollten, aber tagsüber war es schlimm. Und als die Konstanzer gemerkt haben, dass die uns doch nicht loswerden, dann haben die dann irgendwann im Frühling 1956 haben die uns eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung gestellt. Mein Vater hat gleich ein von den Zimmern als Lederwarenwerkstatt eingerichtet, weil er bisher keine Sozialhilfe, das kannte er gar nicht. Und er wollte selbstständig sein, ja. Aber in Konstanz, da musste er dann eben zum ersten Mal von Sozialhilfe leben, bis er, das ging etwa 10 Jahre, da bekam er dann Entschädigungsgelder aus Berlin für sein Schutzhaft, für sein Geschäft, was demoliert wurde, und das ganze Möbeljahr und Wohnungseinrichtung und so weiter. Da bekam er dann auch eine Entschädigung. Aber das dauerte. Und bitte? Ja, ja. Und da hat er dann eine Immobilie gekauft und hatte. Und dann hatte ich ein privates Problem. Also erstmal ging es in die Lehre, in Lederwarenhandwerk. Und zwar die Stadt der Lederwaren damals, heute vielleicht auch noch, war Offenbach am Main, war bekannt für ihre Lederwarenherstellung. Und da habe ich dann meine Gesellenprüfung gemacht. Dann bin ich von dort, als ich Geselle war, bin ich nach Ulm gegangen, habe dort im Kolpinghaus gelebt und habe in Neu-Ulm also über die Donau nach Bayern, habe es dort in eine große Lederwarenherstellungsfirma gearbeitet. Das ging aber nicht sehr lange gut, weil später haben die Fließbänder eingestellt, weil da kamen die ganze neue Produkte auf den Markt, wie Perlon und Dralon und Nylon und wie das alles hieß, Plastik, Kunststoff und so weiter. Und dann wurde Lederwaren viel zu teuer. Und dann war das aus mit der Branche. Und dann bin ich noch von dort wieder zurück zu meinem Elternhaus. Und in 1900, ach so, ja, mein privates Problem war, ich war damals 19 Jahre alt und ich suchte eine Frau, aber es gab ja keine jüdische Frau damals in Konstanz. Es gab zwar eine Frau, junges Mädchen, in dem es, wir waren auch verliebt ineinander, aber die kam aus einer stinkreichen Familie und wir waren eine arme Familie und der Papa war dagegen und es wurde eben nichts. Und mein Vater, als er das Haus gebaut hat, da hat er mich einmal zu, hat er auch untervermietet. Weil er hat gesagt, wenn die Mädchen, vor allem, es hat ja lauter Schwestern, wenn die mal heiraten und die da irgendein Zimmer da in dem Haus da nehmen würde, dann so lange zu da untervermieten. Und da sollte ich mal einen Anstandsbesuch machen für irgendeine Frau, die verrückt war nach mir. Ich weiß zwar nicht warum, aber es war halt so. Und die sollte ich besuchen, als sie ins Krankenhaus kam. Und da Felix der Glückliche, der hatte das große Glück, also diese Frau, mit der hatte es nichts am Hut, aber die süße, kleine, unschuldige Krankenschwester-Schülerin, in der habe ich mich total verliebt. Am 3. August 1963 haben wir geheiratet. Das heißt, wir sind jetzt genau 63 Jahre verheiratet. Und vor 3 Jahren hatten wir unsere Diamanten-Hochzeit. Und da bekam ich auch von der Stadt Freiburg die größte Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. So ein silberne Stadtsiegel aus reinem Silber. Wenn es, ja, von Martin Horn, wenn es mal arm werde, dann kann ich das versilbern, ja. Und dann hatte es noch eine, als allerletzte, eine Episode, die es sehr, was mir sehr gut getan hat und was Deutschland betrifft. Das war, ich bin, nachdem ich in Ruhestand ging im Jahr 2000, nachdem ich 33 Jahre für die jüdische Gemeinde gearbeitet habe, da hat die jüdische Gemeinde mich gebeten, ob es weiter ins Wissen war. Wurde es religiös, dass ich da Führung mache in der Synagoge und auf dem Friedhof. Ich wurde auch sehr gut besucht. Und die Lehrer der Klassen, die kamen später zu mir und haben gesagt, ja, und wie war das mit dir, da mit Ihnen damals in der Nazi-Zeit? Ich bin nie auf die Idee gekommen, als Zeitzeuge zu ja, aufzutreten. Aber da kamen so viele Fragen, ob ich nicht auch in die Schulen gehen würde. Und auch das Siegel hier von Martin Horn, das steht auch hinten drin, auf der Rückseite steht da als Zeitzeuge. Und zwar gehe ich jetzt regelmäßig in den Schulen und halte Vorträge gegen Antisemitismus, gegen Ausländerfeindlichkeiten. Ich selber, wir sind ja öfters, wir haben ja, wie ich erwähnt habe, 5 Kinder, sind wir auch öfters nach Israel gegangen, mit dem Wohnmobil, ne, war nur die andere Richtung, da muss man in Freiburg Süd auf die Autobahn. Und dann bis Athen und von Piräus ging dann Schiffe nach Haifa, nach Israel. Und ich hab dann auch später einen Palästinenser-Freund bekommen. Den haben wir, was weiß ich, vor 40 Jahren haben wir in Gaza-Stadt besucht. Wir haben immer noch gute Kontakte zu ihm. Also ich bin immer für, dass wir alle miteinander auskommen. Und wenn man sagt, stellen die Juden irgendwie als Volk irgendwie negativ dar, das ist ein Unsinn, weil es gibt, das weiß man ja auch, es gibt überall gute und schlechte Menschen. Und dafür bekam es eine Einladung von Schloss Bellevue, von den früheren Bundespräsidenten. Das war der 3. Oktober 2016. Da war Tag der Deutschen Einheit und da gab es so Ehrungen für Menschen, die irgendwie besonders gewirkt haben. Und da waren wir eingeladen, dass ich auch da das Bundesverdienstkreuz bekomme. Und da geschah irgendwie was ich nie in meinem Leben vergesse. Ich stehe da seitlich, weil ein Teil meiner Familie war da. Ich habe auch 2 Neffen, die in Berlin wohnen, und ein paar von meinen Kindern. Und meine Frau saßen da irgendwo rechts. Und ich stand auf der Bühne, ihr denen gegenüber, selbstverständlich. Und dann hieß es, jetzt wird ein Gruppenfoto gemacht. Und also, könnt ihr euch ja vorstellen, da im Hintergrund war die Presse und was weiß ich, und Fernsehkameras und so weiter, alle. Und plötzlich sagt der Joachim Gaukt, sagt er plötzlich, halt! Und kommt hin zu mir und sagt, Herr Rottberger, würden Sie mir einen Gefallen tun? Und ich habe nur so mit den, symbolisch mit den Ohren geschlagert, ja. Ein Bundespräsident, der einen Bürger fragt, ob er ihnen einen Gefallen tun kann, das habe ich noch nicht erfahren. Ist eher umgekehrt. Kommen Sie zu mir, stellen Sie sich neben mir auf den Gruppenfoto. Also ich sollte so, denke es mir, ich habe ihn nie gefragt. Er selber ist vielleicht auch ein kleiner Mensch. Dahinter war stand noch gerade der Ulrich Wieber, der früher die Tagesthemen kommentiert hat. Der ist ja so ein großer. Vielleicht weiß es nicht. Das habe ich nie gefragt. Aber ich sah das als ein symbolisches Zeichen, dass wir alle miteinander auskommen. Juden oder Nicht-Juden oder ja, Christen. Ja, die von der Christengemeinde hier, die Gruppe Shalom, die freichristliche Juden, haben wir sehr guten Kontakt. Und damit möchte ich auch meinen Vortrag zu Ende bringen, bevor ihr alle eingeschlafen seid, weil Simone Haare möchte auch ein paar Bücher noch loswerden, dass sie nicht so viel zu schleppen hat auf dem Heimweg. Und vielleicht habe ich mit meinem Beitrag ein kleines dazu beigegeben. Und vor allem danke ich das Publikum für das lange und ausführliche Zuhören. Und wir wünschen uns gegenseitig einen fröhlichen Abend. Und jetzt ist Simone wieder in Aktion.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, sage ich auch.
Vielen Dank, Felix. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr das Zeitzeugengespräch mit Lesung mit dem Zeitzeugen Felix Rottberger und der Autorin Simone Haare am 23. April 2026 im Slow Club in Freiburg. In dieser Ausgabe von O-Ton-Playback hörtet ihr den zweiten Teil des Veranstaltungsmitschnitts. Den ganzen Mitschnitt könnt ihr auch auf rdl.de nachhören. Und bei Radio Dreieckland könnt ihr den ZeitzeugInnenband »Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte« erwerben, in dem Felix Rottberger ebenfalls mit seiner Lebensgeschichte vertreten ist.